Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diese Folge habe ich mich mit der Kunsthistorikerin und Galeristin Anne-Simone Krüger unterhalten. Nach unserem Podcast-Debüt mit dem Künstler Darko Nikolic habe ich mir für diese Folge jemanden eingeladen, der nicht selbst produziert, sondern dafür sorgt, dass die Produzenten gut aussehen und gut arbeiten können und verstanden werden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen salopp formuliert, denn Anne-Simone Krüger ist Kunsthistorikerin, Autorin, Ausstellungsmacherin und ganz, ganz frisch die Galeristin bei Gutberg-Nerger in Hamburg. Zuvor war sie unter anderem ehrenamtlich für Exponat und das Friese Künstlerhaus tätig, hat in den Galerien Renate Kammer oder Multiple Box gearbeitet und bei der Affordable Art Fair die etwas lautere Seite des Kunstmarktes kennengelernt. Anne ist in ihren eigenen Worten immer unterwegs, um das ganze Spektrum der Kunst persönlich zu erleben. Live also dabei zu sein, auf Vernissagen und wenn Kunst irgendwo irgendwie einen Auftritt hat. Das fließt in ihre Arbeit ein und das dokumentiert sie unter anderem auf ihrer Website und natürlich auf Instagram. So wirbt sie für Kunst und Künstler und macht ihr Anliegen, die Kunst verständlich zu machen, zugänglich für jedermann. Jetzt hat sie sich mit dem Hamburger Verlag und der Agentur Gutberg-Nerger zusammengetan und schmeißt deren Galerie gleichen Namens. Gallery Manager nennt sich sowas und das ist jetzt Annes Job. Was das genau bedeutet, welche Erfahrungen sie auf dem Weg dahin gemacht hat und welches Potenzial noch in Hamburg als Kunststandort steckt, darüber haben wir beide uns in der entspannten Atmosphäre unserer Helium Cowboy Ranch unterhalten. Woher kommt das bei dir, das Interesse für Kunst?
Das habe ich mich auch schon sehr oft gefragt tatsächlich. Also ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, das Kind, das irgendwas mit Kunst macht, was niemand so richtig versteht. Es war schon immer da, also ich kann es dir nicht sagen. Ich war mit meinem Onkel viel im Museum. Ich hatte einen Kunst-LK, der mich, glaube ich, auch nochmal inspiriert hat. Also die Kunstlehrerin war super. Und habe immer gerne selbst gezeichnet, Bilder angeschaut, aber auch gelesen. Also auch diese Verbindung von Schrift und Bild war einfach immer da. Und hatte dann im Abi, wie das so klassisch ist, ein Kunst-LK und ein Deutsch-LK. Und diese Kombination war für mich einfach unglaublich spannend und wichtig. Und da ich was Richtiges machen wollte, habe ich dann erstmal angefangen, Germanistik im Hauptfach zu studieren und Kunstgeschichte im Nebenfach, weil ich mir selbst nicht so richtig vorstellen konnte, was mit Kunstgeschichte möglich ist, was man damit machen kann. Und habe dann einfach, ich war viel in Museen, habe in der ersten Galerie gearbeitet und ab da war eigentlich recht klar, dass das mein Weg ist.
Und LK-Leistungskurs heißt, du hast doch selber produziert zu der Zeit noch?
Ich habe damals sehr, sehr gerne gezeichnet. Das mache ich heute eigentlich nicht mehr, ist auch ein Zeitproblem und ich sehe vor allem so viele gute und schöne Sachen. Ich habe dieses Bedürfnis nicht. Also meine Art, Kunst zu machen, ist vielleicht eher das, was ich sehe, in Text rück zu übersetzen und quasi im Text eine gewisse Bildlichkeit zu schaffen, um das zu erzählen, was auf den Bildern abgebildet ist.
Ist das, glaubst du, dass das hilfreich ist für Leute, um Kunst zu verstehen? Oder woher kommt das Bedürfnis auch?
Ich glaube, es ist notwendig. Also für mich ist es eine Art des Ausdrucks. Der Künstler macht ja Kunst, weil das seine Art ist, sich auszudrücken und Dinge darzustellen, die ihn bewegen, die ihm wichtig sind. Und da das aber ein ganz eigenes Universum ist, ein ganz eigener Kosmos, ist es natürlich wichtig, dass man den Betrachter, der vielleicht die ganzen Hintergedanken des Künstlers nicht kennt, der nicht so wie ich die Möglichkeit hatte, sich zu unterhalten, dass man dem so ein bisschen was an die Hand gibt. Also klar, Kunst ist zum einen auch was Emotionales. Viel kannst du dir erschließen, wenn du es siehst. Aber es hilft schon, wenn man so ein bisschen einfach ein paar Anregungen hat, in welche Richtung man dieses Bild zum Beispiel weiterdenken kann, welche Themen da möglicherweise drin sind. Und dann siehst du es natürlich auch anders. Dann kannst du mehr in die Tiefe blicken, als wenn du all diese Informationen nicht hast.
Sollte der Künstler gar nichts weitergeben? Bist du da an der Schnittstelle auch eines Übersetzers?
Einerseits ja, also es ist natürlich schön, wenn der Künstler selbst weitergibt, aber wie gesagt, der Künstler hat ja ganz bewusst dieses Medium gewählt, eben weil er möglicherweise nicht ganz so wortgewandt ist. Also da gibt es ein breites Spektrum. Es gibt Künstler, wo ich mich manchmal auch frage, so warum fragst du mich? Du kannst es selber doch fast besser darstellen, darlegen. Aber es gibt auch die anderen und natürlich hatte ich nochmal einen anderen Background durch das Kunstgeschichtsstudium. Also kann dann möglicherweise einen weiteren Kontext abstecken oder kann ganz andere Assoziationen mit ins Spiel bringen, kann das historisch einordnen. Und das ist ja irgendwo auch nicht unwichtig.
Also ich persönlich finde das ja auch, also ich finde es oft hilfreich, da ich ja auch auf der Seite des Künstlers und des Produzierenden stehe, aber fast nie jemanden habe, der über mich schreibt, weil ich natürlich selber schon wahnsinnig viele Informationen mitgebe und auch in dieser Rolle bin, dass ich natürlich auch immer relativ viel erzähle. Ich habe halt immer einen wahnsinnig persönlichen Ansatz bei dem, was Kunst angeht, dass sich da schon so eine Geschichte entwickelt, ohne dass man das in einen kunsthistorischen Kontext tut. Was jetzt keine Wertung meinerseits ist, aber das ist natürlich, gerade heutzutage, wo wir so eine unglaubliche Fülle und Masse an Kunst haben, die nach draußen drängt. Also so visuell leben wir ja in einem Zeitalter der totalen Übersättigung. Da hast du, glaube ich, auch in einem Interview, was ich gelesen habe, gesagt, dass es wichtig ist, die Leute an Kunst heranzuführen. Das ist ja so ein bisschen auch das, was ich sage, was so ein bisschen verloren gegangen ist. Aber jetzt haben viele Leute natürlich, ich nicht, auch wenn ich diese lange Einführung dazu gemacht habe, haben natürlich immer so ein bisschen Angst vor dem, da kommt der Kunsthistoriker und erzählt jetzt Dinge, die ich noch weniger verstehe, als wenn ich mich einfach auf das Bild eingelassen habe. Und wenn wir ganz ehrlich sind und mal zurückgehen und früher bei Ausstellungen, wenn dann jemand die Einführungsrede gehalten hat, dann war das auch ein Moment, wo viele Leute die Galerie zumindest emotional verlassen haben. Ist das heute anders?
Kann man so nicht sagen. Also man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass ich tatsächlich auch, also ich war ja die letzten 3 Jahre hauptsächlich freiberuflich, habe sehr, sehr viele Reden gehalten, viele Kataloge geschrieben, war viel unterwegs und meine subjektive Wahrnehmung ist, dass ich genau deswegen gebucht werde, weil es mir ein Anliegen ist, die Dinge so zu vermitteln, dass der Betrachter sie versteht. Also einerseits, klar, gebe ich ihm Informationen mit und gebe ihm auch möglicherweise kunsthistorische Aspekte mit, aber auf eine Art und Weise, die er verstehen kann. Also das ist eben wirklich genau mein Anspruch. Der ist auch ein bisschen begründet darin, dass ich ganz am Anfang des Studiums Führungen in der Kunsthalle gemacht habe. Da gab es diese wunderbare Initiative KMK, Kunst meets Kommilitonen. Und es waren so meine ersten Kontakte damit, dass es mir wichtig ist, das zu vermitteln und so zu vermitteln, dass der andere das versteht. Und mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich die Leute einmal in meiner Eröffnungsrede zum Schmunzeln bringen kann, um ihnen genau diese Hemmschwelle zu nehmen und ihnen zu zeigen, hey, natürlich, da steht was, da gibt es auch Informationen dazu, aber in erster Linie geht es auch darum, dass es euch Spaß macht möglicherweise, dass es euch berührt, vielleicht aber auch, dass es euch komplett abstößt, aber ihr trotzdem ein Interesse daran habt zu verstehen, warum. Und ich benutze auch gelegentlich mal Fachbegriffe in so einer Rede, ganz ohne ist auch irgendwie schade. Wir haben sie, um über die Bilder zu sprechen, aber ich erkläre das und versuche es eben so runterzubrechen und so zu erzählen, dass ich den Menschen irgendwas mitgeben kann.
Gut, wir machen das ja hier auch seit geraumer Zeit, dass ich in der Regel manchmal, kommt man nicht dazu im Laufe der Vernissage, weil es halt nicht geplant ist, aber dass ich irgendwann einmal sage, hallo, ne, hallo Leute, darum seid ihr hier, das zeigen wir euch heute. Dass man sie einmal an die Hand nimmt und mal Hallo sagt. Aber gibt es auch Leute, gibt es auch Künstler, die sagen, ich möchte das nicht? Die mal sagen, du, das ist mir zu viel?
Tatsächlich habe ich das bisher wenig mitbekommen. Also was für mich immer spannend ist, dass die Künstler eigentlich, ja, dankbar ist das falsche Wort, aber dass sie irgendwo glücklich sind, ihre Bilder auch mal von außen betrachtet und reflektiert zu sehen. Weil klar, der Künstler erzählt seine individuelle, ganz subjektive Geschichte, aber umso spannender ist es dann auch für diese Person oftmals zu hören, wie man es in einem größeren Kontext sehen kann und wie man es vielleicht ein bisschen neutraler und objektiver sehen kann. Und was du sagst mit dem, dass der Anspruch da so ein bisschen verloren gegangen ist, ist natürlich auch so ein Eröffnungsproblem. Ich finde, es macht einen Riesenunterschied, ob du in eine Galerie kommst zur Eröffnung oder aber im laufenden Betrieb. Also auch da ist es anders und ich finde es auch wichtig, dann nochmal eine Ansprache zu halten, damit die Leute nicht vergessen, dass sie wegen der Kunst da sind und nicht um sich zu unterhalten und ein Weinchen zu trinken. Also da muss man schon so ein bisschen einfach den Mittelweg finden.
In unserem ersten Podcast hier hat der Darko Nikolic seinen Galeristen von OZM-Galerie dafür gelobt, dass es da zum Beispiel nichts zu trinken gibt und keine Bar und kein Tresen gibt. Jetzt hast du natürlich unterschiedliche Stationen gemacht, die auch, ich glaube, so X-Porn Art ist durchaus mehr ein Anlass für Leute, weil es ja auch eine sehr, sehr nah am Künstler noch ist, zu feiern. Eine Renate Kammer stelle ich mir dann, bist du auf der anderen Seite, das ist ein bisschen seriöser vielleicht. Das heißt, du hast so verschiedenste Aspekte des Ausstellungsbetriebs kennengelernt. Und dann hast du die Affordable Art Fair gemacht. Und das ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Spektrum, auch wenn es da auch Markt ist oder sowas. Aber du hast eigentlich eine relativ große Galerieerfahrung für Kunsthistoriker. Das haben Kunsthistoriker nicht unbedingt. Kunsthistoriker gehen ja oft in den institutionellen Betrieb rein und wollen da ein bisschen freier arbeiten. Stört dich der Markt in deiner Arbeit?
Also zuerst muss man mal sagen, ich habe in so vielen Galerien gearbeitet, weil ich mich ganz explizit für die junge zeitgenössische Kunst entschieden habe. Also für mich ist es das Größte, wirklich auch mit dem Künstler zusammenzuarbeiten. Und viele Kunsthistoriker, die in den institutionellen Betrieb gegangen sind, beschäftigen sich vielleicht dann doch eher mit der klassischen Moderne oder mit dem Mittelalter zum Beispiel. Und auch diejenigen, die in der zeitgenössischen Kunst sind, klar, die haben sich dafür entschieden, große Ausstellungen, anderes Thema. Ich finde, der Markt stört mich nicht. Also man muss es immer so ein bisschen einfach den Mittelweg dazu finden. Und auch, dass Eröffnungen letztlich ein bisschen Partycharakter haben, das ist ja nicht schlimm. Also ich finde, das tut dem eigentlich ganz gut, weil die Kunst nach wie vor so ein bisschen das Problem hat, sehr elitär nach außen zu wirken. Also sich selbst so ein bisschen in so einen Elfenbeinturm reinzuschieben und durch den Markt bin ich oftmals auch sehr nahe an die Leute rangekommen, die ja letztlich die breite Masse sind, die Kunst betrachten, was mir auch immer wieder ganz spannende Punkte mitgegeben hat, wenn ich mich mit diesen Leuten unterhalten habe, die zum Beispiel sagen, ich habe wahnsinnig viel Interesse, aber ich traue mich nicht in die Galerie rein, weil ich habe ja keine Ahnung, ich weiß ja nichts.
Und wenn es ist erstaunlich, dass es das noch immer gibt.
Das gibt also, sehr, sehr viel, ja, und das begegnet mir sehr oft, das finde ich traurig, aber auch genau da ist es ja wichtig, dass du den Leuten eben so ein Event bietest, die Kunst ist da, die Kunst steht im Mittelpunkt, aber du senkst irgendwo die Hemmschwelle dadurch, dass die Atmosphäre einfach ein bisschen entspannter ist. Und gerade wenn wir von Galerien sprechen, ist es ja auch so, die Bilder sind zum Verkauf. Im besten Fall nimmt jemand das Bild mit und lebt damit. Mhm. Und dadurch hast du nicht diesen Rahmen wie im Museum. Also dadurch ist es ja auch wichtig, dass dieses Lebensgefühl irgendwo Teil der ganzen Sache bleibt. Dass wir uns jetzt nicht alle stocksteif hinstellen, die Kunst anschauen, nichts trinken und danach wieder gehen. Also das ist ja auch ein Extrem, was man einfach nicht haben muss. Und die Affordable Art Fair zum Beispiel war für mich auch eine sehr spannende Geschichte. Da war ich ja im ersten Jahr, beziehungsweise ich habe da oft gearbeitet, mehrmals für Renate Kammer. Dann wurde ich gefragt, ob ich für Wolf Jahn die Assistenz mache, als er die Hamburg-Sektion kuratiert hat. Und im Jahr darauf habe ich selbst diese Hamburg-Sektion kuratiert. Und auch da war es so, dass die Leute mit sehr viel Interesse gekommen sind, aber mit so gar keinem Wissen oftmals und auch nicht so recht wussten, was sie da eigentlich sehen. Also dass man da wirklich ganz an den Basics anfangen muss und einem erklären, es muss dir nicht gefallen, Hauptsache du guckst es dir an und dergleichen. Und die Affordable wird ja auch viel kritisiert und wird sehr ambivalent gesehen. Ich finde es gut, dass wir eine Messe in Hamburg haben und dass sie eben genau diese Menschen ranholt. Und im besten Fall, wenn die Galerien, die dort vor Ort sind, gut arbeiten und offen sind, dann kann man diese Menschen vielleicht auch unterm Jahr in die Galerien locken. Eben dadurch, dass man startet mit einem Event, mit einer großen Geschichte, die auch so ein bisschen Partycharakter hat und das dann so ein bisschen umleiten.
Aber glaubst du, dass das passiert? Also ich gehöre durchaus zu den Leuten, die so eine Messe wie die Affordable Art Fair auch kritisch sehen. Nicht zuletzt aufgrund des Formats. Und glaubst du denn, dass es tatsächlich darüber gelingt, mehr Menschen in Galerien zu holen? Oder ist es nicht eher eine Veranstaltung, die dem Markt was entzieht?
Das ist eine spannende und auch gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr, dass die Leute dort Galeristen in Natura kennenlernen und merken, auch das sind nur Menschen. Ich kann durchaus mal meinen Fuß in eine Galerie setzen. Und gerade auch die Hamburg-Sektion hatte ja das ganz, ganz große Anliegen, den Menschen zu zeigen, hey, auch wenn die Affordable Art Fair die Tore schließt, wir haben Kunst in Hamburg. Ihr könnt weiter in Galerien gehen. Ich weiß es nicht, also wie weit man da die Leute wirklich erreicht. Ich weiß von einigen Galeristen, die sich dort wirklich eine neue Klientel auch abgreifen konnten. Aber klar, es bleibt halt einfach schwierig. Und auch dieses Prädikat affordable ist schwierig, weil es so ein bisschen suggeriert, dass es nur dort erschwingliche Kunst gibt. Aber wenn ich jetzt in eine Galerie gehe, dann kann ich mir auch für 150, 200 Euro ein tolles Kunstwerk kaufen. Und dieser Aspekt geht ein bisschen verloren. Also da muss man einfach auch klarer kommunizieren, dass nicht nur die Affordable Art Fair erschwingliche Kunst
also hat. Für mich ist ein Problem mit der Affordable Art Fair, ich will die aber gar nicht so schlecht machen, ich habe auch schon dafür gesprochen, ich bin da auch sicherlich ein bisschen ambivalent. Für mich kann ich ganz klar sagen, also mit meiner Galerie werde ich nicht auf der Affordable Art Fair ausstellen, das habe ich schon gesagt, bevor es die in Hamburg gab, da gab es ja auch viele andere Affordable Art Fairs. Wir waren aber tatsächlich mal in London mit einem Freund auf der Affordable Art Fair vor vielen Jahren, da war die noch lange nicht in Deutschland, und da haben wir mitgeholfen aufzubauen. Da war mein Sohn noch ganz klein, da hat er ein Lego-Modell aufgebaut, während wir Bilder aufgehängt haben. Und seitdem weiß ich, dass das keine Messe ist, die mir zusagt, weil ich glaube, für mich ein Kritikpunkt ist, ja, ich finde es auch wichtig, dass wir in Hamburg vielleicht eine Kunstmesse haben. Wir haben keinen wirklichen Markt in Hamburg. Insofern ist es okay, wenn in dem Bereich was passiert und man die Leute darauf hinweist, dass das ein großer Markt ist, auf dem man auch was kaufen kann. Ich mag dann auch auf eine gewisse Art und Weise sehr die Plakativität, alles in Pink einpacken, wenn einer was verkauft, nimmt das mit. Das Zeigen, Sehen und Gesehen werden ist auch immer wichtig gewesen bei Kunst. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die Leute eine falsche Vorstellung davon bekommen, was eine Kunstmesse ist.
Klar, das Risiko besteht irgendwo. Andererseits ist Hamburg da auch so ein bisschen... Ja, selber schuld ist vielleicht das falsche Wort, aber ich meine, wir hatten ja immer wieder Versuche. Es gab die Index, die sehr, sehr gut war, die dann zusammengebrochen ist. Es gab die Part, die fantastisch war, die es nun auch nicht mehr gibt. Und ich finde es bewundernswert, dass das Organisationsteam der Affordable Art Fair einfach mit so viel Motivation und Elan da dahinter steht und immer wieder, gerade auch mit dieser Hamburg-Sektion, versucht, was für die Hamburger Kunstszene zu tun. Und insofern, also wie gesagt, ich finde auch nicht alles gut. Ich finde es gut, dass wir sie haben, aber noch besser fände ich es, wenn man quasi eine zweite Position in Hamburg wieder etablieren könnte, dass man sagt, wir haben die Affordable als Einsteigermesse, gerade auch für Leute, die am Anfang stehen, die für sich erstmal den Blick schulen müssen, die lernen müssen. Aber umso besser wäre es, wenn man sagt, okay, wir bedienen aber auch ein anderes Segment. Wir haben auch eine Messe für Menschen, die vielleicht schon wo ganz anders stehen und da auch anders rangehen. Und das wäre natürlich der Idealfall, dass man einfach das Spektrum erweitern kann.
Also für mich geht es da gar nicht um die Preise, weil über den Preis können wir ja keine gute Kunst definieren. Aber mir geht es halt tatsächlich um so einen Qualitätsverlust.
Wir meinen auf jeden Fall das Gleiche. Also auch für mich ist es gibt immer wieder gute Arbeiten auf der Affordable Art Fair, aber es gibt auch vieles, was meinem persönlichen Kunstverständnis widerspricht. Und auch das ist, finde ich, aber ein ganz, ganz großes, ja, irgendwo auch Kommunikationsproblem. Ich meine, wir haben in Deutschland zwei Kunstzeitschriften, die Art und die Monopol. Und die berichten natürlich nur über alles, was ganz, ganz groß ist und was Unmengen an Geld kostet oder im Museum zu sehen ist. Und Menschen, mit denen ich zu tun habe, die gehen oftmals davon aus, Kunst fängt bei 2 Millionen an oder noch mehr. Und Kunst ist nur dann Kunst, wenn da irgendwie das Prädikat Richter oder Kunz oder was auch immer dran steht. Und das ist einfach auch ein Kommunikationsproblem. Und da müsste man dran arbeiten, dass man den Leuten klar macht, Kunst ist auch das, was man hier in jeder wunderbaren kleinen Hamburger Galerie sehen kann. Und Kunst muss nicht immer glänzen und glitzern. Also das ist einfach...
Ja, ich glaube, man redet da, also ich, wenn ich das Menschen erkläre, die sich da, weil wir reden ja immer so davon, als wenn wir uns unterhalten, reden wir davon, als ist das Allgemeinwissen. Aber im Prinzip ist natürlich schon ein recht spezielles Wissen. Wir haben, glaube ich, mehr Zeitschriften in Deutschland für Grillkultur als für Kunst. Klar, weil es halt immer noch eine Nische ist und eine ganze Menge Leute davon leben müssen, wollen und müssen. Ich versuche, also für mich ist das so, es gibt einen Kunstmarkt, mit dem habe ich nichts zu tun. Und ich habe schon in vielen Bereichen Kunst verkauft. Wie gesagt, wir waren in Miami, in New York, in Basel regelmäßig auf den Messen. Aber es gibt halt immer so einen Markt, und da rede ich gerne von den Upper 5%, weil ich glaube, das sind mehr als 1%. Das sind Galerien und Menschen, die den Markt beeinflussen, an dem wir sowieso nicht kratzen können. Das heißt, ein Larry Gagosian kann jeden zum Künstler machen, egal wen er sich gerade von der Straße greift. Das hat mit der Auseinandersetzung, die wir führen mit der Kunst, wo wir hingehen und sagen, hör mal, das ist ein Künstler, den finde ich spannend, da haben auch andere Leute Interesse dran und jetzt gebe ich meine Zeit und meine Leidenschaft und irgendwo auch mein Geld da rein, um zu gucken, finde ich nicht andere Leute, die den auch toll finden. Und wenn ich andere Leute finde, dann versuche ich, die mitzunehmen. Also wenn ich dann jemanden finde, der von einem Künstler hier Bilder kauft, dann sage ich, jetzt hast du auch eine Verantwortung erworben, ein bisschen für den Künstler mit. Und das ist ein ganz anderer Markt als der, den man in den Zeitungen liest. 110,5 Millionen Dollar für Jean-Michel Basquiat, den ich wahnsinnig schätze, der schon, als ich klein war, für mich ein ganz wichtiger Künstler war. Und ich immer gesagt habe, so möchte ich mal malen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das hat mit dem normalen Leben gar nichts mehr zu tun. Und mit Kunstsammeln auch nicht. Ich habe aber, und jetzt komme ich tatsächlich wieder auf den Bogen zurück in Hamburg, ich habe aber das Gefühl, dass es in Hamburg sowieso kein wirklicher Sammlermarkt ist, wo es nicht wirklich viele Sammler gibt. Wir hatten neulich das auch im Gespräch mit Darko. Ich glaube, wenn die meisten Galerien, wenn wir unsere Sammlerlisten zusammen machen, dann sind die mehr oder weniger deckungsgleich. Wir sprechen oftmals die gleichen Leute an. Dann hat sich dann in den letzten Jahren auch so eine Sammelkultur wegentwickelt von dem, was wir vor 10, 12 Jahren in Hamburg noch hatten, dass die Leute Kunst gekauft haben, weil sie Spaß dran hatten. Jetzt merke ich das immer wieder, dass es dann doch, wie du gerade gesagt hast, muss vielleicht doch der Richter sein. Das Geld ist ja da, es geht nicht ums Geld, es geht doch um, was wird damit angeschafft. Und dass so ein ganz großer Bereich der Kunst, in dem wir uns bewegen, immer weniger von diesem Geld, was da ist im Markt, abbekommt. Und das meine ich so, wie gesagt, ich will da gar nicht zu sehr auf die Affordable Art Fair kommen. Ich glaube, die Affordable Art Fair lenkt davon ab. Ich glaube, dass das, was du zum Beispiel machst oder was ihr auch macht mit 10 Days a Week und mit Interviews und mit Reden, dass das dazu beitragen kann, dass die Leute das wieder hören. Aber ich glaube, dass wenn du den Leuten erklärst, da gibt es einen Markt, mit dem haben wir nichts zu tun, lass uns mal auf unseren Markt konzentrieren. Dann wäre so eine zweite Messe in Hamburg, und das ist ein total spannendes Thema, weil ich da tatsächlich auch seit Jahren schon drüber nachdenke. Das können wir dann offline nochmal besprechen. Ich glaube tatsächlich, auch wenn wir diesen Sammlermarkt nicht haben, dass es in Hamburg noch ein Bindeglied zwischen dieser doch sehr lebendigen Galerie- und Ausstellungskultur und den potenziellen Käufern gibt. Und da, glaube ich, passt du natürlich auch ganz gut rein, weil ich in all den Sachen, die ich mir bei dir angeguckt habe, dein Instagram-Feed, all diese Sachen, du arbeitest auf einem hohen Qualitätsniveau. Ist das so eine Art Aushängeschild für dich, was du jetzt auch in die Arbeit, keine Ahnung, mit Gutberg reinnehmen willst, in das, was du in Zukunft auf dem Hamburger Kunstmarkt dann jetzt auch bewegen willst?
Auf jeden Fall. Also wir haben einfach... Ja, ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich glaube auch, dass ein ganz großes Problem ist die Sichtbarkeit. Ich meine, wenn du in den gängigen Zeitungen, Tageszeitungen, Wochenzeitungen schaust, da wird fast nicht über Kunst berichtet, was unglaublich ist, weil wir in Hamburg so tolle Künstler und so tolle Ausstellungen haben. Und ich habe immer wieder Versuche und ja, Ansätze, dass ich genau das sichtbar machen möchte. Und da sprechen wir zum einen von Qualität. Klar, wir haben hier viele tolle junge und auch ältere Künstler, die aber einfach nicht gesehen, nicht wahrgenommen werden. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie insgesamt auch so ein bisschen daran liegt, wie in Hamburg mit Kultur auch von den Behörden aus umgegangen wird oder ob es dieses typische hanseatische Understatement ist oder ich weiß es nicht. Es ist mir ein ganz großes Anliegen, diese Künstler einfach präsent zu machen, bevor wir irgendwie in die Bredouille kommen, dass die vielleicht nach Berlin gehen, weil sie hier nicht wahrgenommen werden. Und ich glaube, wenn man sich ernsthaft mit Kunst auseinandersetzt, dann entwickelt man irgendwann auch diesen Qualitätsstandard. Also es gehört, denke ich, einfach dazu. Man sieht ja wahnsinnig viel, man spricht viel mit Leuten, man lernt Künstler kennen, die wirklich ein Anliegen haben, die sich ganz konsequent mit ihrer Sache beschäftigen. Und ich habe es für mich so nie definiert oder wahrgenommen, aber wahrscheinlich ist dieser Anspruch, den du von außen siehst, auf jeden Fall da, dieser Qualitätsanspruch.
Ja, also mein Thema ist ja auch zuletzt ganz oft Übersättigung. Du sagst, man guckt sich ganz viele Dinge an und dann muss man versuchen, da für sich selber rauszufinden, was ist es eigentlich wert. Ich glaube aber, dass der andere Weg für viele Leute auch attraktiv ist. Mehr, schneller, höherer Ausstellungsrhythmus, mehr Künstler. Das, was wir in den letzten Jahren erleben und was ich auch finde, was ein bisschen dazu beiträgt, dass es schwieriger ist, Menschen anzusprechen, sich für einzelne Positionen und Künstler zu interessieren, ist, ich nehme das jetzt mal ganz weit weg von Hamburg. Da fühlt sich auch keiner auf den Schlips getreten. Will ich auch gar nicht, überhaupt gar nicht mein Ansehen. Aber es gibt in Amerika eine Galerie in Los Angeles, die heißt ThinkSpace. Und die ist relativ bekannt, kommt aus dieser Urban-Art-Szene. Und das ist ein Ehepaar, das sie gegründet hat vor vielen Jahren. Und damals habe ich die auch kennengelernt. Und da haben die auch aufgeschaut zur Galerie wie Helium Cowboy, was wir machen. Die haben geguckt, was macht Jonathan Levine. Und haben sich gut angefreundet mit allen. Inzwischen ist ThinkSpace eine wirklich große, sehr gut verdienende Galerie, die im Schnitt gefühlt 500 neue Künstler pro Jahr rausspülen, weil die immer wieder Gruppenausstellungen machen, immer wieder, heute machen wir mal nur 20x30 cm Format, einen ganzen Messestand damit. Und so versuchen die halt, weil, werfe ich denen gar nicht vor, jeder muss gucken, wie er sein Geschäft selber macht, weil es manchmal natürlich auch so die Überlegung gibt, ich kämpfe damit 3000 anderen Künstlern, die einen Instagram-Account haben, die sowas Ähnliches machen wie ich, die zwischen 500 und 50.000 Follower haben. Also gehe ich als Galerie jetzt mal hin und schmeiß das mal alles da raus und dann warte ich, was aufgehoben wird und den Rest lasse ich liegen. Wir haben in Hamburg nicht solche dramatischen Zustände, aber du siehst das auch hier immer mehr, dass immer mehr und immer mehr und immer mehr gemacht wird, immer mehr reingeworfen wird. Glaubst du, dass und es gibt mehr Galerien als vor 3-4 Jahren in Hamburg, in einem Markt, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Wie glaubst du jetzt, wie gesagt, da du ja jetzt, kommen wir mal auf dein, weil es ja auch ein ganz spannendes Thema ist, das war auch so ein bisschen der Haken, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt, das wird doch mal ein guter Punkt, dich auch einzuladen, bevor du jetzt 1-2 Jahre lang Gutberg machst. Wie willst du denn daran gehen, dass sich Gutberg, die ja ein sehr solides Auftreten haben und gute Ausschau machen, aber wie willst du dich, da kommt ja jetzt jemand ganz anderes rein, da kommt jemand rein, der hat einen ganz anderen kunsthistorischen Hintergrund als Jan, als Gründer von Gutberg. Wie positionierst du dich da und Gutberg da als Galerie? Wie wird so das Programm aussehen? Arbeitest du mit wenigen Künstlern gezielt zusammen oder, ja, mal deine Vision ein bisschen erzählen.
Also vieles ist natürlich noch offen. Ich bin ja nur noch wirklich nicht lange mit dabei und finde es aber auch spannend, ja, dass mir genau das übergeben wurde. Dieses mach dir mal Gedanken, wie wir uns positionieren können. Es ist natürlich was vorhanden, womit ich weiterarbeiten möchte. Gutberg-Nerger hat bereits einige wirklich tolle Künstler fest in Vertretung und arbeitet mit denen auch schon lange zusammen. Und das werden wir auf jeden Fall weitermachen und dann nach und nach aber mit einer Langsamkeit auch neue Positionen dazu holen. Und ich meine, ich habe lange bei Renate Kammer gearbeitet, die du ja schon erwähnt hast. Renate Kammer hat ihre Galerie seit 1964. Mhm. Und sie zum Beispiel geht mit einer Verbindlichkeit auch an dieses Galerie-Business ran. Das fand ich einfach unglaublich prägend. Also es hat mir sehr viel mitgegeben zu sehen, dass sie Künstler über Jahrzehnte begleitet, ja, immer wieder was tut, auch außerhalb der Galerie versucht, für diese Künstler Ausstellungen zu organisieren, sie mitzutragen. Und ich finde, das ist einfach was sowohl die Beziehung als auch die Kunst unglaublich positiv prägen kann. Und insofern, wir sind auf der Suche nach neuen Künstlern. Da wird auf jeden Fall noch der ein oder andere mit dazukommen, die wir dann aber auch fest ins Programm nehmen wollen, weil es mir auch wichtig ist, langfristig und inhaltlich zu arbeiten. Weil gerade junge Künstler sich ja sehr entwickeln, auf der Suche sind und immer wieder neue Themen angehen. Und da auch mit dabei zu bleiben und zu sagen, wir begleiten dich, wir wollen sehen, was von dir kommt, weil wir deine Kunst schätzen und auch die Entwicklung mitverfolgen wollen. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und dann eben inhaltlich zu arbeiten, dass man sagt, wir machen jetzt nicht New Works, sondern wir machen eine Ausstellung, die sich ganz explizit mit dem Thema beschäftigt und da auch so ein bisschen den Hintergrund beleuchtet.
Ist das jetzt ein Fulltime-Job?
Momentan ist es ein Teilzeitjob, weil ich Ende letzten Jahres meine Promotion angemeldet habe. Also ich promoviere auch noch nebenher und insofern, ja, klar, in der Kunst sind Teilzeitjobs immer so ein bisschen relativ, aber es ist ein Teilzeitjob.
Ja, gut, ein Teilzeitjob mit 30 Wochenstunden oder so.
So ungefähr. Ja. Und nein, also wir kommen da ganz gut zusammen. Aber dann ist es natürlich auch ein Ziel, nach außen zu gehen, also auf Messen zu gehen, dass wir dieses Jahr auch mehr auf uns zukommen. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei zu schauen, wo passen wir hin, was macht Sinn für uns, mit wem macht das Sinn für uns. Und was bei Gutberg schon immer ein Thema war und was mir auch sehr entgegenkommt, ist dieses auch anderswo Ausstellungen zu machen. Also Gutberg hat in den letzten Jahren immer so Pop-up-Ausstellungen Ausstellungen gemacht in anderen Städten, mal einen Austausch nach Stockholm gemacht und solche Dinge. Und das finde ich auch unglaublich spannend, dass man eben diese Durchmischung vornimmt. Ich habe zum Beispiel in der Expon Art Galerie angefangen mit meiner allerersten Ausstellung. Da habe ich einen Open Call nach Leipzig geschickt und habe 12 Leipziger Künstler nach Hamburg geschaut, weil mir persönlich auch so ein bisschen dieser Städteaustausch fehlt. So jeder brodelt so in seiner eigenen Suppe, aber jetzt wirklich mal ein Kollektiv aus einer anderen Stadt zu holen, um so ein bisschen abgleichen zu können, was denken die durch? Was sind deren Themen? Was machen die vielleicht ganz anders als wir? Und wo treffen wir uns? Das finde ich unglaublich spannend. Und insofern, denke ich mal, werde ich mit Gutberg auch in den nächsten Jahren viele Reisen vor mir haben.
Aber habt ihr Messen schon mal besprochen? Was denkst du, was ist eine interessante Messe, wo man heutzutage hingehen könnte als Galerie?
Das hängt natürlich immer sehr von der Galerie ab. Also jede Galerie passt auf andere Messen. Mit St. Gertrude, für die ich lange gearbeitet habe, die ein sehr klassisches Programm haben, waren wir auf der Art Karlsruhe, weil wir da wunderbar hingepasst haben mit Gutberg-Nerger, die ja nun ganz anders aufgestellt sind, sehe ich uns eher auf der Stroke jetzt in München oder vielleicht langfristig gedacht mal in Basel auf der Scope oder auf der Volta. Also das sind dann eher Positionen, wo wir einfach von unserem ganzen Profil hinpassen könnten.
Ja, muss man sich gut angucken. Ne? Also das empfehle ich auch mal allen Leuten. Wir haben ja nun mit Heliumkörper jede Menge Messen gemacht. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man tatsächlich mal hinfährt und guckt, sich mit anderen Leuten unterhält, weil man natürlich auch mal gucken muss, wo ist eigentlich der Mehrwert, nur dahin zu fahren, fällt es ja heutzutage auch gar nicht mehr so auf, ist auch alles noch viel größer geworden. Aber ich finde das im Prinzip gut. Ich glaube, dass Gutberg-Nerger, jetzt spreche ich es auch endlich mal richtig komplett aus den Namen. Naja gut, Jan und ich, wir gehen ja noch lange Jahre zurück. Wir kennen uns ja schon ewig. Und wir haben ja schon 2009 auch gemeinsam ein Buch rausgebracht bei ihm. Also noch vor der Gutberg-Nerger-Zeit. Aber so wollen wir das mal richtig machen. Das, was ich an den mag, ist, was ich an Jan auch mal mag, ist natürlich der sehr professionelle Anspruch, den er da hat. Darum glaube ich, dass das ganz gut sich entwickeln kann. Aber bleibt denn die Ausrichtung, die ist ja schon so ein bisschen durch Jans Geschmack, glaube ich, auch poplastig. Alles nicht abwerten, ne? Das klingt dann immer so. Wir machen auch Pop. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit Pop und mit ganz im Gegenteil. Aber es kommt natürlich aus so einer Ecke, Illustration, Buchdesign, Magazindesign, illustrativ, figurativ, wird es dabei bleiben? Oder haben Gutberg-Nerger gesagt, das ist der Schlüssel zum Königreich? Mach was Richtiges draus.
Wir treffen uns da in der Mitte. Also zum einen, ich finde es ganz spannend, dass du Pop sagst. Ich sehe es jetzt gar nicht so poppig tatsächlich, beziehungsweise nicht mehr. Ich glaube, die haben sich auch sehr verändert in den letzten Jahren. Und wir haben momentan malerische Positionen mit dabei. Klar, es geht schon in eine figurative Richtung, das kann man so sagen. Aber auch nicht nur. Und ich denke, wir werden da schon, es wird immer Absprachen geben, wir müssen schauen, wo treffen wir uns, hinter wem stehen wir alle, einfach so von der künstlerischen Position. Aber ich denke, es wird schon so ein bisschen durchmischter werden. Also gerade sind wir im Gespräch mit einem jungen Künstler, das geht dann eher so ein bisschen in Fotografie, aber auch in Skulptur.
Namen magst du noch nicht nennen, oder?
Noch nicht, wir haben noch keine Zusage.
Ja, okay.
Und das ist ja auch wichtig. Ich glaube, also es gibt schon so ein bisschen diese Vorliebe, diesen Hang zum Figurativen, was ja auch gar nicht so verkehrt ist in Zeiten, in denen unglaublich viel abstrakt passiert. Also auch diese Künstler müssen ja einfach irgendwo unterkommen. Und der Rest wird sich zeigen. Also ich habe viele Ideen, ich werde viele Vorschläge machen und letztlich wird dann die Mehrheit entscheiden. Wir sind ja zu dritt, wer dann gezeigt wird und wer nicht.
Wie wichtig ist der Raum bei Ausstellungen? Ich meine, du hast ja in unterschiedlichsten Räumen ausgestellt. White Cube, Exponat ist ja nun auch ein bisschen was anderes. Jetzt bleibt Gutberg schwarze Wände, bleibt das so? Ist das?
Erstmal auf jeden Fall. Ich finde es ganz schön, eben weil es diesen White Cube, wie du auch sagst, aufbricht. Also es ist einfach mal was anderes. Es ist auch so ein bisschen was sich heraushebt und was auch ganz andere Herausforderungen an so eine Hängung dir entgegenbringt. Also jede Hängung, wenn ich eine Ausstellung hänge, dann muss ich ja schauen, wie funktionieren die Arbeiten mit dem Raum. Du kannst ja nicht die Arbeiten einfach hängen, ohne auf den Raum einzugehen. Und insofern ist es zum einen für mich jetzt eine wunderbare neue Herausforderung, mich auf einen ganz neuen Raum einzulassen. Und ich glaube auch gerade durch diese dunklen Wände, man kann einfach so ein bisschen Dinge auch mal anders machen und muss sich nicht immer an diese ganz klassischen Schienen halten. Und das finde ich ganz gut.
Erste Eröffnung ist heute Abend, richtig?
Genau, die erste Eröffnung ist heute.
Bist du ein bisschen aufgeregt?
Nein, also ich meine, es hängt alles. Der Künstler hat zugesagt zu kommen. Wir zeigen heute Felix Eckert, den ich davor auch nicht kannte, aber den ich sehr schätze. Mhm. Auch eine schöne Position, weil er nun auch seit Jahren sich mit Malerei beschäftigt. Und da merkt man auch so ein bisschen, es ist einerseits figurativ, aber er macht sich dann auch immer so ein bisschen frei davon und geht Richtung abstrakt. Aber es ist so eine ganz, ganz spannende Mischung irgendwie aus beidem. Und auch da ist es so, dass die Ausstellung wirklich thematisch ist und dass es da einen wunderbaren Kontext dazu gibt. Also er zeigt Urban Vibes, er versucht so ein bisschen in Bild zu übersetzen, wie Stadt sich anfühlt. Also nicht wie Stadt aussieht, sondern welche Vibes nämlich in der Stadt war.
Kommt er aus Hamburg?
Der kommt aus Hamburg, also er lebt auf jeden Fall sehr, sehr lange hier, hat auch sein Atelier hier in Hamburg, ist viel gereist im Laufe seines Lebens, also war in Los Angeles, war in New York, war in London, war in vielen Städten. Und das ist so eins der Themen, das ihn einfach lange beschäftigt hat und wo wir jetzt eine ganze Werkreihe zeigen können.
Okay. Ja, ich meine, wenn wir das senden, ist das kalter Kaffee, aber ich entschuldige mich schon, dass ich heute Abend nicht komme, weil ich, dass sich das heute Abend leider überschneidet. Der andere Galerist, der Ralf Krüger, ist schuld daran und seine Freundin, die haben mir zum Geburtstag nämlich eine Karte zu Lee Rinaldo geschenkt und der spielt heute Abend und da kann ich als alter Sonic Youth Fan natürlich nicht sagen, ich gehe zu deiner Ausstellung und verpasse das Konzert. Diese Dichte ist ja eh da, aber das bringt mich, ist eine schöne Überleitung, obwohl ich das gar nicht so geplant habe, ist eine schöne Überleitung zu dem Thema. Ich habe dir bei Facebook zugesagt, I'm going. Ich bin nicht nur interessiert, sondern ich gehe. Wie wichtig, Gutberg-Nerger ist ja nun auch eine Agentur, wie wichtig ist der Bereich Social Media für deine Arbeit als jetzt als Galeristin, aber auch für deine Arbeit als Kunsthistoriker?
Als Galeristin sehr wichtig, eben weil, und da kommen wir zurück zu dem Thema, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, es wird unfassbar wenig berichtet über Kunst und Kultur, also über Kultur, wenn man Musical meint, ja, da kannst du ganze Seiten lesen in sämtlichen Zeitungen, aber über Kunst wird sehr wenig berichtet. Und da läuft inzwischen viel eben genau über das, dass man Facebook-Einladungen macht, dass man darüber die Leute erreicht. Und als Kunsthistorikerin, auch da wird es mehr. Also es gibt wunderbare Verteiler, wo ich von Ausschreibungen mitbekomme. Ich war letztes Jahr in Basel auf einer Summer School, hatte da die Ausschreibung auch über so einen Verteiler bekommen. Man vernetzt sich natürlich untereinander. Also ich habe wunderbare Kunsthistorikerinnen kennengelernt in Leipzig und dergleichen. Wir bleiben natürlich über Facebook in Kontakt und jeder sieht, was macht der andere gerade, welcher Artikel ist gerade von der Kunsthistorikerin hier und dort irgendwie veröffentlicht worden. Also es gibt schon viele Möglichkeiten.
Also das ist, ihr geht da ganz aktiv mit um, weil ich das Gefühl habe, dass da aktiv ja kaum noch was passiert. Ich sag mal, als wir 2008, 2009 mit dem Thema angefangen haben und wir haben ein Event bei Facebook eingestellt, dann haben 80 Leute, 100 Leute zugesagt und von den 100 Leuten sind 75, 80 auch tatsächlich gekommen. Heutzutage gibt es ja überhaupt keine Verbindlichkeit mehr und es wird auch vieles nicht gesehen. Jetzt ist das natürlich für Leute im Bereich Kunst deswegen auch ein ganz wichtiges Format, weil es im Ansatz nichts kostet. Das stimmt natürlich auch nicht mehr, aber im Ansatz kostet es nicht mehr. Aber man erreicht ja niemanden mehr. Setzt du da wieder auf vielleicht klassischere Formate, auf den Newsletter, auf Einladungen, die per Post rausgeschickt werden?
Es ist ein Spektrum aus allem. Also wir machen alles. Wir schicken Einladungen per Post, wir schicken einen Newsletter raus. Ich lade Leute nochmal explizit persönlich ein. Also zum Beispiel, wenn die Leute, die ich einlade bei Facebook, die kenne ich auch. Und wenn die von mir eingeladen werden, dann ist es vielleicht auch mal eine andere Verbindlichkeit irgendwo. Also da, glaube ich, geht es auch so ein bisschen darum, wie gehst du mit deinen Freundeslisten um? Welche Leute hast du wirklich geaddet oder auch nicht? Also das ist so ein bisschen, man kann es ein bisschen mit beeinflussen, aber klar, die Unverbindlichkeit ist ein ganz, ganz großes Thema heutzutage. Und das auch nicht nur in Bezug darauf, sondern auch Unverbindlichkeiten zwischen Galeristen und Künstlern. Also dadurch ändert sich viel durch diese Gruppenausstellung, durch Sammelausstellung, dadurch, dass alles so schnelllebig ist, sehe ich sehr, sehr kritisch. Und auch das ist einer der Ansprüche, das anders zu machen und da einfach diese alte Werte, klingt jetzt irgendwie so nostalgisch, aber genau diese Werte, die einfach lange die Werte waren, wieder zurückzuholen und beizubehalten.
Verbindlichkeit, also die es nicht mehr gibt. Wir haben aber eben uns auch die letzten Jahre alle wahnsinnig auf die Social Media verlassen. Darum war eben meine Frage nach diesem, wie wichtig ist Facebook eigentlich noch? Gibt es dazu Alternativen?
Ich glaube, es ist wirklich diese Mixtur macht es. Also einerseits Facebook ist wichtig, also gerade, dass du als Galerie diesen Auftritt hast, damit ich Leute finden können, die den direkten Kontakt zu dir noch nicht haben und dir folgen können. Und dann hast du natürlich über Facebook auch so ein bisschen die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wer bin ich. Die folgen dir dann und sehen so, okay, so sieht es beim Aufbau aus, so sieht es bei der Ausstellung aus. Also du kannst darüber kommunizieren und auch da sind wir wieder beim Thema Hemmschwelle. Je mehr die Leute auch sehen, wie dein Alltag aussieht, ich glaube, desto eher trauen sie sich rein. Das ist jetzt meine eigene psychologische Einschätzung, aber ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied. Dann ist es halt so, Instagram ist das Medium aktuell, da passiert wahnsinnig viel drüber. Ich glaube, du musst alles mitbedienen, aber trotzdem niemals diese persönlichen Kontakte einschlafen lassen. Und ich habe das für mich gemerkt, also ich habe natürlich meinem kompletten Kreis an Menschen, die ich kenne, die ich über die letzten Jahre über sämtliche Jobs gesammelt habe, gesagt, ich bin jetzt bei Gutberg-Nerger, wir eröffnen heute Abend, ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommt, und habe da einen Rücklauf bekommen, der mich wirklich umgehauen hat und weiß, dass einfach es heute Abend sehr, sehr voll werden wird, weil ich eben diesen Menschen mitteile, was ich mache über Facebook, aber weil ich gleichzeitig dann auch wieder persönlich kommuniziere und nochmal eine Nachricht mitschicke und einfach, es muss einfach eine gewisse Ebene beibehalten.
Okay, dann geht aber das ist ja auch noch ein bisschen der Novelty-Faktor. Ne?
Das ist ja, mal gucken, wie lange sich das beibehält, aber trotzdem, dass die Leute dieses Interesse haben und dann mit mir mitkommen, finde ich einfach gigantisch und freut mich wahnsinnig.
Ich glaube auch, dass es da um eine ganz andere Art von Bindung geht, die wir machen müssen. Aber würdest du denn sagen, dass du hast ja auch einen sehr, ich sag mal, du auch ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, du machst ja auch Instagram, wenn du unterwegs bist. Hast du auch schon Künstler über Instagram entdeckt für dich? Oder glaubst du, dass das Potenzial da ist, mal jemanden zu entdecken für vielleicht die Galeriearbeit?
Weniger. Also das, was ich bei Instagram poste, das ist tatsächlich mein Anspruch, in gewisser Weise für die Positionen, die ich gut finde, eine Öffentlichkeit zu generieren. Also ich habe jetzt nicht, weiß ich nicht, 20.000 Follower, aber ich habe Follower. Und das ist genau das, was ich meine mit über Kunst sprechen, Kunst zeigen. Also es ist wirklich so, dass ich das zeige und quasi bewerbe, was ich gut finde, was mir ein Anliegen ist, dass diese Menschen gesehen werden. Klar, ich sehe auch mal was bei Instagram, aber das meiste passiert bei mir wirklich über die persönlichen Kontakte, dass ich mit Künstlern unterwegs bin, die mir dann sagen, ey, kennst du übrigens den und den, der könnte dir gefallen? Und darüber passiert viel. Das ist dann doch nochmal eine andere Ebene.
War denn, wenn du unterwegs bist, also bei Vernissagen, bei Ausstellungen an der HFBK, wird sich ja jetzt vielleicht auch ein bisschen der Blick auf dich verändern von Leuten und Künstlern, die dich sehen, weil das Potenzial halt jetzt da ist, du kommst auf eine Ausstellung, guckst dir einen Künstler an, ich sag mal gerade im Bereich eher Off-Galerien, HFBK oder sowas, dass du jetzt anders wahrgenommen wirst, dass du nicht mehr so frei spazieren gehen kannst, weil die Leute denken, ha, wenn ihr das gut findet, vielleicht stellt sie mich bei Gutberg aus.
Also noch wurde ich nicht überrannt bei solchen Events. Ich weiß es nicht, es wird sich zeigen. Also das Ding ist, dass ich schon seit langem immer mal wieder versuche, wenn ich das Gefühl habe, ein Künstler könnte zu einem Galeristen, den ich kenne, passen, dass ich dann mein Portfolio rüberreiche oder sage, guck dir das mal an. Also das war schon immer so und wurde auch von den Künstlern, mit denen ich engen Kontakt habe, so wahrgenommen. Inwiefern jetzt die breite Öffentlichkeit mich anders sieht, wird abzuwarten bleiben, können wir dann in einem Jahr nochmal durchdiskutieren. Dann gebe ich gerne einen Erfahrungsbericht ab.
Ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist fast ein bisschen unfair, dich Stunden vor deiner ersten Eröffnung zu interviewen. Ich persönlich finde es aber spannend, weil ich glaube eben auch, dass Kunst genau von diesem Spannungsfeld arbeitet. Wir haben keine, also auch wenn du lange studiert hast, gibt es kein Handbuch dafür, wie man Ausstellungen macht und wie man eine Galerie macht. Es gibt viele Faktoren, die man lernen muss und dann wieder neu lernen muss. Ich mache das Ganze jetzt im 16. Jahr und Kunst mache ich noch viel länger und mich damit befassen tue ich auch noch viel länger. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich hinsetzen kann und ein Buch schreiben könnte, um anderen Leuten Anleitung zu geben. Ich glaube, man muss da unglaublich viel selber erfahren. Und dann ist das ja vielleicht so, dass man einfach sagt, komm, wir unterhalten uns jetzt mal nach einem Jahr nochmal oder zwei Jahren. Ich persönlich bin halt freue mich ja, dass wir immer mehr Galeriegründungen haben. Und Gutberg ist ja nun auch noch eine der jüngeren Galerien, auch wenn es Gutberg schon lange gibt. Und die jetzt ein paar Jahre noch Ausstellungen machen. Da zieht er jetzt mit dir auch was Neues ein. Da wird ja eine ganz andere Dynamik reinkommen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es in Hamburg immer mehr Galerien tatsächlich gibt. Und
das
immer mehr.
Finde ich spannend, dass du das so wahrnimmst, weil ich nehme vor allem auch wahr, dass einige der etablierten älteren Galerien dicht machen. Und,
ja, ich glaube, dass man irgendwann auch vielleicht einfach keine Lust mehr hat, aber es ist ja also eigentlich, wir hatten ja das Thema Markt, hatten wir ja vorhin schon. Der Markt ist total klein, wir sprechen die gleichen Leute an und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte hier Zeiten mit Helium Cowboy, da lief dieses Geschäft auch einfach phänomenal gut. Was auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass wir natürlich immer in den USA waren und dass wir da einen ganz starken Markt hatten, aber da war eine größere Leichtigkeit im Kunstkaufen da drin. Jetzt ist seit Jahren der Markt wahnsinnig rückläufig. Es gibt aber erstaunlicherweise immer mehr Messen. Es gibt erstaunlicherweise auch in Hamburg immer mehr Galerien, die sich professionalisieren. Also nicht, dass es Kunstorte gibt, aber die einen Anspruch haben, professionell als Galerie tätig zu sein. Das heißt, du gehst in dem Moment ja eine Verantwortung ein, nicht nur für dich und deine Mitarbeiter, dass du Geld verdienst, sondern auch für jeden Künstler, den du nimmst. Du bist ja quasi dann du kreierst den Markt, ja, du arbeitest mit dem Markt und das heißt auch Kommerzialität. Ich finde schon, dass sich da einiges getan hat. Jetzt kommen Freunde von mir von Messen in Miami zurück, schon seit Jahren, wo ich nicht mehr hinfahre seit Jahren, aber die sagen dann immer, na wie war's, war super, die Party stimmt, aber zwei Bilder verkauft. Das musst du dir auch leisten können und da fragt man sich, wofür. Und ich finde, in Hamburg ist inzwischen, natürlich ist es noch nicht so viel wie, keine Ahnung, in Berlin oder anderswo oder in New York oder sowas, aber ich finde schon, dass eine Menge neue Galerien dazugekommen sind. Was ich aber prinzipiell also auch sehr positiv finde. Und siehst du das anders?
Nein, also ich sehe schon, dass viel passiert und ich finde es auch fantastisch, was passiert und hoffe, dass es auch einfach viel Öffentlichkeit bekommt. Gleichzeitig, es gibt aber auch das andere. Also es gibt beide Positionen. Insofern, also war es mir einfach nur wichtig zu sagen, es gibt nicht nur das, dass vieles aufploppt, sondern ich habe das in den letzten Jahren auch mitbekommen, dass Galeristen gesagt haben, so nee, ich habe einfach keine Lust mehr, ich gehe nach Berlin oder aus anderen Gründen geschlossen haben.
Also ist das klar, auch noch ein
es
ist Thema?
Immer ein Es ist Berlin? Doch schon auch für einige ein Thema, ja.
Aber ich meine, was macht denn Hamburg aus? Also warum bleibt man denn dann in Hamburg?
Ja, gute Frage. Also ich meine, ich bin vor 10 Jahren gekommen. Ich will auch so schnell nicht wieder weg. Ich finde.
Okay, wo kommst du her? Entschuldigung.
Ich bin in Lörrach geboren. Das ist auf der deutschen Seite, aber gegenüber der Schweiz, gegenüber von Basel. Und bin dann in Freiburg groß geworden und bin zum Studium nach Hamburg gekommen. Und was ich hier halt schön finde, also gerade auch an der Kunstszene, ist dieses Miteinander. Also ich war auch immer mal wieder in Berlin. Und mir persönlich ist es da so ein bisschen, es gibt so wahnsinnig viel, es ist so unglaublich groß. Und was ich in Hamburg sehr, sehr schätze, ist dieses, man kennt sich untereinander. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderer Umgang. Dann haben wir hier einfach fantastische Künstler, wir haben fantastische Ausstellungen. Und ich glaube, die einzige Herausforderung ist es einfach auch, die Leute wieder dafür zu begeistern und einfach klarzumachen, dass Kunst nicht nur eine Wertinvestition ist, sondern dass Kunst einfach in viel mehr Hinsichten eine Investition ist. Also, dass man Kunst durchaus kaufen kann und es einen glücklich macht. Man lebt damit, das gehört dazu. Es ist ja, ich finde es sehr spannend, weil ich viel mit Joseph Beuys zu tun hatte, darüber, dass ich ja lange in der Multiple Box gearbeitet habe und Siegfried Sander mit Beuys viel zu tun hatte, also ihn persönlich gekannt hat und mir sehr viel erzählt hat. Und dadurch habe ich mich viel damit beschäftigt. Und diese Zeit, auch wenn man sich die Filme aus der Zeit anschaut, da war Kunst irgendwie viel näher am Leben dran gefühlt. Und jetzt, und da komme ich wieder zur Berichterstattung, erscheint es mir oft so, dass die Kunst auch sich selbst so ein bisschen elitär abzirkelt und dadurch auch sich einige Leute vielleicht vergrault. Also, dass man da auch so ein bisschen mehr Offenheit wieder schaffen muss und einfach einen, ja, jeden begrüßen, der in die Galerie kommt und einfach den Leuten auf einer Ebene, die für sie verständlich ist, erzählen, was sehen sie da eigentlich und was passiert da eigentlich?
Ja, ich glaube, wir haben, jetzt sitzen wir ja auch tatsächlich im gleichen Boot irgendwie, zumindest in Teilen unseres Jobs. Ich denke, wir haben da ähnliche Ansätze. Ich glaube, dass man das Interesse auch am Kunstkaufen erstmal wieder den Menschen bewusst machen muss, dass es geht und dass es Spaß macht und was es bedeutet, was mitzunehmen aus einer Ausstellung. Werdet ihr, also ihr macht mit Gutberg ja auch schon Artsy. Online ist auch wichtig. Jetzt ist Gutberg auch eine Agentur, die versteht sich online auch, versteht das auch sehr gut, das Thema, glaube ich. Gutberg Nerger, Jörg, sag mal Gutberg Nerger. Das ist sonst, kommt der Nerger irgendwann und gibt mir kein Bier mehr aus bei sich. Oder sagt, du sagst immer nur Gutberg. Also Gutberg Nerger, Ist das ein Aspekt, wie man Leute zum Kunstkaufen kriegen kann, der ganze Online-Bereich?
Es ist einfach ein Aspekt, um sichtbar zu werden, um transparent zu machen, was man hat, wen man vertritt, was für Bilder es gibt. Ich denke schon, dass da mehr in Zukunft auch in der Richtung passieren wird, weil ja auch nicht immer jeder Zeit hat, zu deiner Ausstellung zu kommen und die Leute, die jetzt in Frankfurt wohnen, nicht mal eben für eine Ausstellung nach Hamburg fahren können, im Zweifelsfall. Also das insofern ist schon wichtig, aber viel wichtiger finde ich nach wie vor diesen persönlichen Kontakt zum Kunden und dieses persönliche über die Bilder sprechen, wirklich vor den Arbeiten stehen, weil das wird das ewige Problem sein. Du siehst ein Bild online anders, als wenn du wirklich davor stehst. Du kannst das einfach nicht vermitteln als Abbildung. Das geht einfach nicht. Also insofern ist es schön, dass man das hat, einfach um den Kreis zu erweitern. Aber man darf darüber nicht vergessen, also dass Kunst ja auch was sehr, sehr Haptisches ist und was sehr Sinnliches.
Ja, und was du gerade gesagt hast, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn du da stehen kannst und den Leuten deine Leidenschaft vermitteln kannst, die du für diese Arbeiten hast. Ich glaube, dann ist das natürlich ein ganz anderes Verkaufsargument für ein Bild, als wenn man das online präsentiert. Ich glaube, man spricht da unterschiedliche Leute an. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir hier in Hamburg die Leute, die zu Gutberg gehen, dass die bei Gutberg kaufen, dass die zu uns kommen und bei uns ein Bild von einem jungen Künstler kaufen und zu Ralf Krüger gehen und zu Affenfaust und. Und es gibt noch viele andere gute Galerien in Hamburg, aber sonst wird es uns zu lang. Wie kriegen wir das hin? Also das, weil wir, also ich zum Beispiel, ist es sinnvoll, dass wir als Galeristen enger zusammenarbeiten?
Auf jeden Fall. Also ich bin ganz stark dafür. Es gibt ja auch schon viele Ansätze in die Richtung und man kann das definitiv ausbauen. Also was ich zum Beispiel schön fände, wäre, wenn einfach auch, sei es online oder dergleichen, mehr berichtet wird über die Ausstellung, dass es zum Beispiel eine Seite gibt, wo alles gebündelt wird, alle Eröffnungen, sodass es wirklich auch für denjenigen, der Interesse hat, leicht ist, sich da durchzunavigieren und zu sagen, guck mal, heute sind drei Eröffnungen, die sind irgendwie alle im gleichen Stadtteil, na, da gehe ich doch mal zu allen. Und ich glaube, da könnte man definitiv so ein bisschen in die Zukunft denken und überlegen, was macht Sinn, was haben wir noch nicht, was brauchen wir. Es gibt vieles. Aber gerade für Leute, die neu in die Kunst kommen oder die jetzt nicht die Zeit haben, zu recherchieren und zu blättern und hast du nicht gesehen, müsste man das einfach alles ein bisschen leichter zugänglich machen.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich glaube, es gibt die Möglichkeiten, aber es gibt eben auch einfach vielleicht fast zu viele Möglichkeiten. Jetzt fragen sich natürlich immer manche Leute, wenn wir uns über Kunst unterhalten, über das, worüber reden die da eigentlich und worüber regen die sich auf? Also aufgeregt haben wir uns ja nicht, war ja sehr angenehm.
Noch nicht.
Naja, ich glaube, das kommt auch nicht dazu. Ja. Ich glaube, wir sind uns da auch viel zu einig in vielen Dingen. Obwohl, das kann sich ändern, mal sehen, wer weiß. Vielleicht werden wir harte Konkurrenten und wenn wir uns in einem Jahr wieder unterhalten, dann sage ich, alles falsch, was ihr macht. Und wie konntet ihr nur auf diese Messe gehen? Selber schuld. Aber ich glaube, dass das eine Sache ist, ganz großer Bogen, die mir in Hamburg aufgefallen ist, in dem Bereich, in dem ich mich in der Hamburger Kunst bewege, schlägt mir Neid und Missgunst oder sowas nicht entgegen. Ich habe das Gefühl, dass wir einen relativ fairen Umgang haben untereinander, obwohl wir uns tatsächlich ja auch einen Großteil des Marktes teilen müssen. Hast du schon, gut, das ist vielleicht jetzt noch zu früh, das zu fragen, aber hast du schon andere Galeristen, die gesagt haben, Mensch, toll, dass du das machst? Wir freuen uns drauf, dass da was passiert.
Das auf jeden Fall. Also bisher habe ich sehr viel positives Feedback bekommen und das Spannende ist ja auch, jede Galerie hat ja ein anderes Profil. Also wir zeigen ja alle komplett andere Künstler, wir haben ein anderes Spektrum und dadurch ist es einfach schwer auch irgendwie mit Neid und Misskunst, weil wir ja auch entsprechend ganz andere Dinge anbieten. Also würden wir jetzt alle den gleichen Künstler anbieten, dann hätten wir definitiv ein Problem. Aber dadurch, dass wir so unterschiedlich sind wie unsere Künstler, sind Neid und Missgunst da, glaube ich, auch einfach ganz fehl am Platz. Und ich glaube, das können wir uns auch gar nicht leisten, weil Zusammenarbeiten ja viel, viel mehr Sichtbarkeit generiert. Also ich meine, wenn man nach Berlin schaut, Berlin hat das Gallery Weekend, die eröffnen alle zusammen, die ganze Stadt.
Und die können sich alle nicht leiden, die kriegen das trotzdem.
Die können sich alle nicht leiden, wo ich auch denke, man, in Hamburg ist es, ja, müsste man vielleicht genau sowas auch machen, um Hamburg einfach auch auf die Kunstlandkarte zu setzen und um auch mehr nach außerhalb zu zeigen, hey, wir sind da, wir haben eine Hamburger Kunstszene und sich damit einfach als komplette Gemeinschaft nach außen hin in Szene zu setzen. Ich glaube, da würden wir uns alle einen großen Gefallen damit tun.
Ja gut, aber das ist ja dann, das ist ja schon mal ein guter Ansatz, wenn wir da versuchen, gemeinsam auch in diese Richtung zu marschieren. Begrüße ich das sehr. Zum Abschluss wollte ich ein Zitat nehmen, was du hast ein Interview geführt mit Bettina Steinbrügge. Wir haben nächste Woche Bettina Steinbrügge hier. Das ist die Direktorin des Kunstvereins in Hamburg. Und sie sagt da, mit Kunst zu arbeiten ist Luxus. Siehst du das auch so? Ist das ein Luxus?
Also man muss es so ein bisschen in dem Kontext sehen. Man muss dazu auch sagen, ich war bei dem Interview dabei und habe es redigiert, geführt hat das Chris von 10 Days a Week. Aber ich war mit dabei und fand es sehr, sehr spannend. Und was Bettina damit meinte, so wie ich mich erinnere an dieses Gespräch, war, dass es insofern Luxus ist, als wir uns wirklich ausgesucht haben, mit unserer Leidenschaft zu arbeiten, mit dem zu arbeiten, was uns glücklich macht. Für mich ist es das größte Glück, wenn ich in die Galerie komme und da gucken mich die Bilder an, die wir gehängt haben. Und ich bekomme Mails von den Künstlern und spannende Infos und kann mich mit Inhalten beschäftigen. Es ist einfach ein anderes Arbeiten, als wenn ich irgendwie irgendwo hingehe, wo mich eine Routine erwartet, wo ich nur denke, so, ach nee, eigentlich würde ich lieber zu Hause bleiben, eigentlich habe ich gar keine Lust. Und so ist es wahrscheinlich für sie genauso wie für mich. Man kommt morgens zum Job und freut sich auf das, was der Tag der bringt, weil du mit tollen Leuten zu tun haben. Du wirst spannende Gespräche führen, du wirst tolle neue Infos für dich entdecken. Und das ist der Luxus, mit der Kunst zu arbeiten. Es wird einfach nie langweilig.
Für mich das perfekte Schlusswort. Es wird nie langweilig. Ja, fand ich jetzt auch nur langweilig. Wir könnten auch noch weitersprechen. Ich glaube halt immer, dass es für die Leute beim Podcast hören irgendwann so nach so einer Stunde getan ist. Anne Simone oder?
Man sagt Anne, ich habe tatsächlich das große Glück, zwei Vornamen zu haben, was dir hilft, wenn du anfängst zu publizieren, weil Anne Krüger ist jetzt doch kein so ungeläufiger Name. Insofern habe ich, seitdem ich Kataloge veröffentliche, mich dafür entschieden, den zweiten Vornamen einfach schriftlich mit dazu zu holen, aber du darfst mich gerne Anne nennen, das kommt mir sehr entgegen.
Gut, Anne, dann bedanke ich mich bei dir. Hat schon wieder Spaß gemacht, hier diesen Podcast zu machen. Noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns jetzt mal in Ruhe unterhalten können, nachdem wir uns ja schon seit Jahren vom Sehen kennen. Und ja, vielleicht treffen wir uns ja wirklich in einem Jahr wieder und gleichen einmal ab, was seitdem passiert ist und was wir möglicherweise an neuen Projekten gemeinsam ins Leben gerufen haben. Ja,
danke dir und viel Erfolg heute Abend.
Danke.
Bei Gutberg Nerger. Jetzt mal richtig. Alles klar. Danke.
Das war der zweite Helium Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Naja, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann war es wohl ganz okay soweit. Es ist natürlich alles noch etwas neu und ein paar Sachen müssen sich hier noch ein bisschen einspielen. Aber der Podcast, das ist auch ein bisschen Learning on the Job. Mit anderen Worten, es bleibt spannend. Was mir jedoch wichtig ist, die Gespräche, die ich hier führe, sollen nicht konstruiert sein oder nach einem straffen Muster ablaufen. Es gibt keine Agenda, es geht darum, einen guten Einblick zu gewinnen in die Kunst und das in allen Bereichen, die etwas damit zu tun haben. Es wird nichts geschnitten oder geschönt, ich sitze hier mit Menschen zusammen und nicht mit Pressesprechern. Das offene Wort soll ihn ausmachen, den Helium Talk.